Ja, wir befinden uns immer noch in Epheser 5, Vers 10. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir werden aufgefordert zu prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und das umfasst zwei Bereiche. Zum einen den Bereich, der sich allgemein auf den offenbarten Willen Gottes bezieht. Und dann auf Bereiche, wo wir ganz individuell Entscheidungen treffen müssen. Entscheidungen in Bezug auf Dinge, die vielleicht nicht ausdrücklich im Wort erwähnt werden, in Bezug auf konkrete Situationen. Und mit diesem zweiten Bereich hatten wir uns bis zuletzt beschäftigt. Es ist eben nicht so, dass wir uns auf Eindrücke verlassen sollen und sagen sollen, wenn wir den Eindruck haben, das ist richtig, dass wir dann meinen, das wäre jetzt Gottes Wille. Tatsächlich ist es so, dass viele schon Entscheidungen aufgrund von Eindrücken getroffen haben oder weil sie Frieden darüber hatten, die ganz klar falsch waren und die sogar dem Wort Gottes widersprochen haben. Und ich denke, da kann jeder persönlich mal in seinem eigenen Leben ein bisschen nachforschen, wo es solche Situationen gegeben hat. Und da kommt bestimmt das eine oder andere in Erinnerung, wo man Entscheidungen getroffen hat, aufgrund von einem Eindruck oder aufgrund eben, weil man Frieden drüber hatte, die sich dann im Nachhinein doch als falsch erwiesen hat. Vielmehr sagt uns die Schrift, dass wir den Herrn um Weisheit bitten sollen. Wem Weisheit mangelt, der bitte sie vom Herrn. Und dass wir unsere Entscheidungen aufgrund von biblischer Weisheit treffen. Und diese biblische Weisheit umfasst eben, dass wir eine Grundhaltung haben, die dem Herrn wohlgefällig ist. Eine Grundhaltung, dass wir Gott fürchten, dass wir dass wir in der Furcht des Herrn versuchen, die Entscheidung zu treffen, dass wir überlegen, ob eine Entscheidung zu seiner Ehre dient, dass sein Name dadurch verherrlicht wird, dass wir in gewissen Bereichen auch nachforschen. Wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, kann es durchaus sehr hilfreich sein, wenn wir etwas über dieses Gebiet auch wissen. Man kann falsche Entscheidungen auch treffen, weil man eine Sache nicht gut kennt und meint, ich treffe jetzt eine Entscheidung, weil Gott mir das so aufs Herz legt. Wenn man aber genauer nachgeforscht hätte, wäre man vielleicht zum Schluss gekommen, dass es gar nicht weise ist, diese Entscheidung zu tun. Weisheit ist hier eben ganz wichtig und es ist wichtig, dass wir wissen, dass die Entscheidung mit den Prinzipien des Wortes Gottes übereinstimmt, ja, dass die Prinzipien eingehalten werden und dass die Motivation auch die richtige ist. Ja. Die Motivation muss in Übereinstimmung sein mit der Liebe zum Herrn, mit der Liebe zu den anderen und dass es auch wirklich zu Gottes Ehre ist. Wir können eine Entscheidung treffen in der ganz falschen Motivation. Die Entscheidung kann aber durchaus biblisch aussehen. Man kann es vielleicht auch anderen gegenüber biblisch verpacken, sodass die anderen meinen, das hört sich gut an. Aber wenn wir dann wirklich ins Herz schauen, müssen wir dann doch erkennen, dass die Motivation die falsche ist. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Warum wollen wir etwas tun? Was ist das Ziel dieser Handlung? Was wir noch betrachten wollten, ist die Souveränität Gottes. Wie spielt die Souveränität Gottes zusammen mit solchen Entscheidungen? Wenn wir sagen, wir treffen eine Entscheidung, weil wir gewisse Dinge abgewogen haben, weil wir denken, es ist weise, uns so zu entscheiden oder es könnte Gott wohlgefällig sein oder es ist Gott wohlgefällig. Und wenn wir wie Paulus gewisse Dinge prüfen und Überlegungen anstellen und dann uns entscheiden, ist dann die Entscheidung losgelöst von der Souveränität Gottes oder ist sie beinhaltet in der Souveränität Gottes? Wenn wir in einer bestimmten Situation zwei Möglichkeiten haben und wir wägen diese Möglichkeiten ab, zum Beispiel wir wählen einen Arbeitgeber. Und wir wägen alle Faktoren ab und wir kommen zum Schluss, eigentlich sind beide Arbeitgeber vereinbar mit den Prinzipien der Schrift. Es scheint jetzt keiner über dem anderen zu stehen. Und vereinbar mit den Prinzipien der Schrift meine ich nicht, dass es gläubige Arbeitgeber sein müssen, sondern die Arbeit, die getan werden muss, man muss nicht betrügen zum Beispiel, man muss niemanden hintergehen, man muss nicht für den Chef lügen oder solche Dinge. Diese ganzen Dinge sind gegeben oder scheinen gegeben, man weiß es ja vorher oft nicht, aber angenommen, man kann es etwas vorfühlen und denkt, dass in beiden Arbeiten das nicht nötig ist. Man hat Kontakt zu anderen Leuten, dass man vielleicht auch das Evangelium verkündigen kann. Diese Dinge sind gegeben und es scheint gleichwertig zu sein. Kann ich jetzt, oder wenn ich jetzt mich für einen entscheide, ganz frei für einen entscheide, war das jetzt meine freie Entscheidung oder war es doch Gottes Souveränität, dass ich diese Entscheidung getroffen habe? Und da müssen wir einfach von der Schrift wissen, wenn wir im Epheserbrief weiter nach vorne gehen. Da sehen wir in Epheser 1, Vers 11, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Hier lesen wir zum einen von der Vorherbestimmung, das hatten wir ja schon betrachtet, und wir lesen aber auch, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Hier steht ja, dass Gott alles bewirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Kann man jetzt wirklich sagen, alles oder ist es nur fast alles? Ist es nur das, was in Bezug auf die Errettung sich bezieht? Oder sind es auch alle anderen Dinge? Nehmen wir mal das Beispiel, ich nehme diese Karte und lasse sie fallen. War das jetzt meine Entscheidung, diese Karte fallen zu lassen, oder war es Gottes Entscheidung? Habe ich es bewirkt, dass diese Karte runtergefallen ist, oder hat Gott es bewirkt? Jetzt hebt mal die Hände, also es war meine freie Entscheidung, bitte Hand hoch. Einen Finger, noch einer. Die Schwerkraft, ja, aber dazu gehört ja auch noch, dass ich so gemacht habe. Ja, ich habe ja auch so gemacht. Ich habe es ja auch losgelassen. Und jetzt bitte Hand, es hat Gott bewirkt. Halb, halb. Und einige sind unentschieden. Wer ist unentschieden? Bitte Hand hoch. Das ist unwesentlich. Hier kommt ein Vorschlag. Es ist unwesentlich, dieses Kärtchen fallen zu lassen. Wenn es unwesentlich ist, heißt es dann, Gott hat es nicht bewirkt. Gott lässt einen Spielraum. Das müssen wir uns natürlich erstmal grundlegend fragen, bewirkt Gott nur die wesentlichen Dinge und nicht die unwesentlichen oder bewirkt Gott alles? Und wenn Jesus sagt, dass kein Spatz auf die Erde fällt ohne euren Vater, also so ein Spatz, der auf die Erde fällt, ist ja eigentlich auch sehr unwesentlich. Aber doch fällt kein Spatz auf die Erde ohne unseren Vater. Und hier in Epheser 1, Vers 11 steht tatsächlich, dass Gott alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Also hat Gott alles in der Hand. Die Frage, die wir uns dann stellen müssen, ist, lehnen wir uns dann einfach zurück und warten mal, was Gott bewirkt? Das ist nicht richtig. Ja. Das wäre Hyperkalvinismus zu sagen, ich lehne mich zurück und warte einfach ab, was passiert. Allerdings ist es nicht Hyperkalvinismus zu sagen, dass Gott alles bewirkt. Die Schrift zeigt uns, dass Gott alles bewirkt, dass Gott souverän ist über alle Dinge, über die großen und über die kleinen Dinge. Diese Souveränität ist allerdings eine verborgene Souveränität. Es ist verborgen zum einen und zum anderen beinhaltet die Souveränität Gottes, dass Dinge indirekt bewirkt werden. Gott tut zum Beispiel nichts Böses, aber Gott lenkt alle Dinge, so auch das Böse, dass es letztendlich zu seiner Ehre dient. Also auch Dinge, die indirekt geschehen, sind Teil seines Ratschlusses. Dieser Ratschluss ist ein verborgener Ratschluss und deswegen ist unsere Planung und unsere Entscheidung da nicht ausgeschlossen. Wir sollen planen, wir sollen Entscheidungen treffen und wir sehen zum Beispiel im Jakobusbrief, wie wir das tun sollen oder welche Haltung wir dabei haben sollen. In Jakobus Kapitel 4. Ab Vers 13 lesen wir: Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Also hier sehen wir, dass er sie ermahnt. Sie planen dieses, sie planen jenes, aber in dieser Planung tun sie Gott nicht mit einschließen. Stattdessen sollen wir eine andere Gesinnung haben. In allem, was wir tun, sollen wir sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Es ist durchaus so, dass wir sagen, wir wollen dies oder das tun, aber dazu, wenn der Herr will und wir leben. Wir befehlen es Gott an, wir vertrauen es ihm an, seien es kleine Dinge oder seien es große Dinge. Und vertrauen, dass er es recht lenkt und dass er uns auch gebraucht, um Gutes zu tun. Das heißt, auf der einen Seite ist Gott souverän und Gott ist souverän in dem Sinne, dass er wirklich alles in der Hand hält, dass alles in seinem Ratschluss beinhaltet ist. Das sehen wir auch im Alten Testament, Jesaja 45 zum Beispiel, ab Vers 5, ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Einfach ein Beispiel, wenn wir die Stellen über die Souveränität Gottes nachlesen, dann sehen wir, die Souveränität Gottes ist etwas, das allumfassend ist. Es umfasst alles und so dürfen wir wissen, dass alles, was bewirkt wird, sei es groß, klein, sei es wichtig, sei es unwichtig, letztendlich Gottes Souveränität ist. Aber beinhaltet in Gottes Souveränität ist unser Planen und unser freies Entscheiden. Wir treffen tatsächlich freie Entscheidungen, wir tun Überlegungen anstellen, aber auch da wissen wir, dass Gott das Wollen und das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Auch da kommt das Wollen und das Vollbringen von ihm. Aber wir dürfen bei diesem schwierigen Thema eben nicht so weit gehen, dass wir sagen, okay, dann tue ich jetzt gar nichts mehr, sondern vielmehr sollen wir das tun, was im Wort Gottes steht. Ja, wer Gutes zu tun weiß und es nicht tut, dem ist Sünde. Wir sollen es tun, aber im Vertrauen darauf, dass wir durch die Kraft des Herrn dies tun dürfen. Dazu sehen wir noch bei Gottes Souveränität in Bezug auf den Dienst, dass Gott tatsächlich offene Türen schenken kann. Und offene Türen können ein Hinweis darauf sein, dass wir einen gewissen Dienst haben oder einen gewissen Dienst tun sollen, muss es aber nicht. Wir schauen erstmal zwei allgemeine Stellen dazu an. Im Korintherbrief, 1. Korinther, Korinther 16, ab Vers 5. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht verweilen oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Hier sehen wir, wie Paulus gewisse Pläne eben macht. Und auch hier sehen wir, dass es seine Überlegungen sind, seine Planung ist. Er sagt, ich werde vielleicht bei euch verweilen oder überwintern. Also er weiß nicht, was Gottes Ratschluss ist. Denn ich will euch jetzt nicht nur im Vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher. Hier sagt er, er bleibt bis Pfingsten in Ephesus, und als Begründung, eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher. Also der Herr hat ihm eine Tür zum Dienst gegeben, und das war für ihn jetzt durchaus Grund, dort zu bleiben. Also hier hat Paulus diese Möglichkeit zum Dienst, die von Gott kam, auch genutzt und das auch wirklich als Aufgabe gesehen, die Gott ihm gegeben hat. Auch im Kolosserbrief lesen wir von einer Tür. Kolosser 4, Vers 3. Und zwar als Gebetsanliegen. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Also hier bittet Paulus um eine Tür, dass dafür gebetet wird, dass er eine offene Tür bekommt, um das Geheimnis des Christus auszusprechen. Also wir können das durchaus als Gebetsanliegen bewegen, und so sollen wir auch füreinander beten und vor allem für solche, die auch einen Dienst haben, zum Beispiel auch für Missionare, dass ihnen eine Tür aufgetan wird, um dem Herrn zu dienen, um das Wort Gottes zu verkündigen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn solch eine Tür aufgeht, ist das ein unumstößliches Zeichen dafür, dass wir durch diese Tür durchgehen sollen? Es ist also ganz klar, dass wenn wir merken, Gott hat eine Tür aufgemacht zum Dienst, dass es dann, dass wir dadurch erkennen, es ist Gottes Wille, dass wir diesen Dienst tun. Wäre es dann ungehorsam zu sagen, wir tun diesen Dienst nicht? Da schauen wir eine weitere Stelle an im 2. Korinther. 2. Korinther 2, Vers 12. Als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium von Christus zu verkündigen, und mir eine Tür geöffnet war im Herrn, hatte ich gleichwohl keine Ruhe in meinem Geist, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und reiste nach Mazedonien. Also hier sehen wir, Paulus hat eine offene Tür, um das Evangelium von Christus zu verkündigen. Und hier wird man durch meinen, es Es ist ungehorsam, da nicht durchzugehen. Aber er sagt was anderes. Er hatte keine Ruhe in seinem Geist, weil er Titus nicht fand. Und deswegen nahm er Abschied und reiste nach Mazedonien. Also hier sehen wir, er hat Prioritäten gesetzt. Es war ihm wichtiger, nach Mazedonien zu reisen, als durch diese Tür durchzugehen. Das heißt, eine Tür, die sich auftut, ist nicht zwingend ein Hinweis dafür, dass wir diese Gelegenheit wahrnehmen müssen. Es kann andere Dinge geben, die momentan wichtiger sind, die höhere Priorität haben als diese Tür. Es kann aber auch sein, bei Paulus wissen wir natürlich, dass die Gesinnung richtig war und es richtig war, auch abzureisen. Es kann aber auch sein, dass manche eine Tür haben und meinen, andere Dinge sind wichtiger, die eigentlich gar nicht wichtiger sind. Und dann diese Möglichkeit zum Dienst nicht wahrnehmen. Und da ist es natürlich falsch. Und in solchen Situationen benötigen wir Weisheit, um die richtige, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und auch hier müssen wir uns die Frage stellen, die Entscheidung, die Paulus getroffen hat, hat Gott die letztendlich souverän bewirkt oder war es Paulus' eigene Entscheidung? Es war natürlich Paulus' eigene Entscheidung, aber wir wissen auch, dass Gott trotzdem diese Entscheidung, die er getroffen hat, souverän gewirkt hat. Und das ist eben dieses Zusammenspiel. Gott wird uns eben nicht in einer bestimmten Situation offenbaren. Genau das ist der Weg, den du gehen sollst. Sondern er wird uns die Weisheit geben, wenn wir sie suchen, wenn wir darum bitten, eine weise Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung, die mit seinem Plan, mit seinem Willen übereinstimmt, die ihm wohlgefällig ist. Und von daher, es gibt tatsächlich auch Gläubige, die meinen in einer bestimmten Situation, weil sie eine Entscheidung getroffen haben, sie hätten jetzt die falsche Entscheidung getroffen und jetzt bewegen sie sich nicht mehr innerhalb von Gottes Willen. Zum Beispiel eine Entscheidung, zum Beispiel als Missionar irgendwo hinzugehen und dann wird ihnen irgendwie klar, es war gar nicht Gottes Wille, dass ich dorthin gehe. Und jetzt bin ich außerhalb von Gottes Willen. Es kann natürlich durchaus sein, dass es nicht Gottes Wille war, dass der Missionar irgendwo hingeht, weil vielleicht andere Dinge nicht gestimmt haben. Vielleicht hatte er die Eignung als Missionar gar nicht. Vielleicht hat Gott ihm ganz andere Gaben gegeben und deswegen wird er als Missionar keinen Erfolg haben. Aber auch das hat Gott in dem Sinne zugelassen und natürlich muss er sich beugen, weil er die Entscheidung nicht aufgrund von biblischer Weisheit getroffen hat und eine andere Richtung einschlagen. Es gibt aber andere Situationen, wo erstmal beide Wege in Ordnung sind und der Herr einen begleitet, ob man den Weg geht oder den, ob man zu dem Arbeitgeber geht oder zu dem Arbeitgeber. Der Herr wird sich dazu stellen und er hat verheißen, dass er bei uns ist bis ans Ende der Weltzeit, und uns gebrauchen möchte zu seiner Ehre. Das heißt, die Angst, wenn man die Entscheidung wirklich gewissenhaft trifft, im Gebet trifft, Gott um Weisheit bittet und dann auch aufgrund von Weisheit und der richtigen Motivation die Entscheidung trifft, dann braucht man nicht Angst haben, dass man Gottes Willen verpasst. Aber wenn man natürlich die Entscheidung aufgrund von Eigennutz trifft, die Motivation die falsche ist, oder man biblische Prinzipien außer Acht lässt, dann muss man sehr wohl Angst haben, dass diese Entscheidung nicht Gottes Wille entspricht und ich meine jetzt Gottes geoffenbarten Willen. Denn hier müssen wir klar unterscheiden. Wir müssen unterscheiden zwischen dem, was Gott offenbart hat und wir müssen unterscheiden zwischen dem, was sein geheimer Ratschluss ist. Und der geheime Ratschluss, der umfasst eben alles und was Gott geoffenbart hat, umfasst nicht alles. So sehen wir, wie das bei Paulus war. Ein weiterer Aspekt, der damit zusammenhängt, ist Ungehorsam gegenüber Gott, gegenüber Gottes geoffenbarten Willen. Zum Beispiel jemand sagt, ich möchte heute nicht in den Gottesdienst gehen, und die Motivation, warum er nicht geht, ist nicht nachvollziehbar, entspricht nicht Gottes Wort. Und er bekommt dann Besuch von Freunden, und mit den Freunden redet er an diesem Sonntag über das Evangelium. Also sieht es ja so aus, Gott hat eine Tür aufgemacht für das Evangelium. Und das habe ich schon mehrfach gehört von Gläubigen. Sie haben gesagt, schau mal, da zeigt sich ja ganz klar, es war Gottes Wille, zu Hause zu bleiben. Gott hat mir die Möglichkeit geschenkt, das Evangelium zu verkündigen. Und die Tatsache, dass Gott eben souverän ist und auch wenn wir schlechte Entscheidungen treffen, trotzdem das noch zum Guten lenken kann, rechtfertigt noch lange nicht diese Entscheidung. Wir sehen zum Beispiel bei Jona, Jona hatte einen Auftrag, nämlich nach Ninive zu gehen. Was hat er gemacht? Er ist weggelaufen von Gott, er hat ein Schiff genommen, um so weit wie möglich entfernt zu sein. Und auf dem Schiff kam dieser Sturm. Und was ist dann passiert? Die anderen Leute, die auf dem Schiff waren, haben erfahren von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles erschaffen hat. Jona konnte sogar ein Zeugnis sein. Sie haben nachher Gelübde diesem Gott gemacht und haben diesem Gott Opfer gebracht. Auch hier könnte man ja meinen, das war ja so falsch gar nicht, dass Jona weggelaufen ist. Jetzt haben Menschen von Gott gehört, von dem einzigen Gott erfahren, die sonst gar nicht von ihm erfahren hätten. Aber deswegen war die Entscheidung immer noch ungehorsam und sie war immer noch falsch. Das heißt, die Tatsache, dass Gott Situationen gebrauchen kann, in die wir aufgrund von Ungehorsam hineingeraten, heißt noch lang nicht, dass dieser Ungehorsam deswegen richtig war. Wenn wir ein Verbrechen ausüben und dann ins Gefängnis kommen und den Gefangenen das Evangelium verkündigen, dann heißt es noch lang nicht, dass es richtig war, dieses Verbrechen zu tun. Aber wir wissen, Gott hat es souverän so zugelassen. Es war Teil seines höchsten Ratschlusses. Und es war sein höchster Ratschluss, dass im Gefängnis diejenigen tatsächlich das Evangelium hören. Und das ist eben die Souveränität Gottes. Und da müssen wir einfach auch bekennen, dass wir da nicht alles verstehen, weil es dieser verborgene Ratschluss Gottes ist. Und wir dürfen aber wissen, wenn wir gereift sind, dürfen wir wissen, dass alles in Gottes Hand ist und dass er alles führt und leitet und dass alle Bereiche da eingeschlossen sind, aber dass in dieser Souveränität eben auch Dinge beinhaltet sind, die Gott nicht direkt tut oder direkt bewirkt, aber die durchaus Teil seines Ratschlusses sind. Und so dürfen wir ihm für alles die Ehre geben, für alle Umstände, und sind aber aufgefordert, uns an das zu halten, was er uns gezeigt hat, was er uns geoffenbart hat, nämlich Gutes zu tun, das zu tun, was ihm wohlgefällig ist. Und das sollen wir prüfen, was ist der wohlgefällige Wille Gottes. Und da sehen wir eben einige Dinge, wenn wir im Korintherbrief bleiben, 2. Korinther 5, Vers 9 lesen wir. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Das heißt, die Souveränität Gottes schließt nicht unsere Verantwortung aus. Wir sind komplett verantwortlich für das, was wir tun, und wir sind aufgefordert, das zu tun, was ihm wohlgefällig ist. Wir sollen ihm gefallen. Es soll uns ein Anliegen sein, Gott zu gefallen. Und da dürfen wir nicht die Gnade verkehren und sagen, ja, Gott hat es aber bewirkt, dass ich ihm nicht gefalle und dass ich ihm nicht diene und ich warte mal, ob Gott etwas verändert. Das ist die falsche Haltung, sondern wir sollen ihm gefallen, weil wir verantwortlich sind. Wir müssen uns verantworten für das, was wir tun, sei es daheim oder nicht daheim. Auch im Philipperbrief, Philipper 4, Vers 18, da sehen wir, ich habe alles und habe Überfluss, sagt Paulus. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Hier sehen wir, wie die Philipper eben eine Gabe gegeben haben, ein Opfer gegeben haben. Und dieses Opfer ist Gott wohlgefällig. Auch das ist ein Bereich, wo wir dem Herrn wohlgefällig sein können, indem wir für sein Reich geben, indem wir andere unterstützen. Das gefällt ihm wohl. Dann in Kolosser 3, Vers 20 sehen wir in Bezug auf die Kinder, dass sie ihren Eltern gehorchen sollen. Und wenn sie ihren Eltern gehorchen, das gefällt Gott wohl. Das ist ihm wohlgefällig. Und im Hebräerbrief sehen wir auch hier wieder, wie das Wohlgefällige doch von ihm kommt. Hebräer 13, Vers 21. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier sehen wir, er wirkt es, er rüstet uns aus zu jedem guten Werk, damit wir seinen Willen tun. Das soll unser Gebetsanliegen sein. Und das Wissen darum, dass Gott alles bewirkt, das hält uns nicht ab davon, Gutes zu tun, sondern es ermutigt uns, Gutes zu tun. Wir wissen ganz genau, wir haben seinen Geist bekommen, er wohnt in uns, er möchte uns gebrauchen, er hat es versprochen, dass wir hingehen sollen und Frucht bringen sollen, dass diese Frucht bleibt. Und wir sollen im Glauben wandeln. Der Gerechte wird aus Glauben leben, im Glauben auf diese Verheißungen, im Glauben auf diese Dinge, dass wir eben nicht unsere Entscheidungen losgelöst von ihm tun, sondern in der Erkenntnis des Herrn tun, in der Weisheit, die er darreicht und in der Furcht Gottes. Die Tatsache, dass er Türen aufmacht, dass er uns als Werkzeuge gebraucht, das ist eine große Ermutigung für die Gläubigen, die überhaupt nichts zustande kriegen würden, wenn er das nicht tun würde. Zum Abschluss von diesem Thema in Bezug auf den Willen Gottes möchte ich von Paulus nochmal einige Dinge aufzeigen, die wir im Römerbrief sehen, wie er Entscheidungen getroffen hat. Römer 1 ab Vers 8. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Also hier erbittet, er fleht, dass er zu den Römern kommen darf, ob es ihm durch Gottes Willen eben gelingt. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Also hier sehen wir, wie es Paulus auf dem Herzen lag. Es lag ihm auf dem Herzen, sie zu sehen. Und das kann schon mal ein guter Hinweis sein, dass es Gottes Wille ist, dass er sie besucht, weil er ihnen dienen möchte. Er hat die richtige Motivation, die Motivation nämlich, sie zu stärken, ihnen zu dienen. Aber auch so ist er sich nicht hundertprozentig sicher, sondern er fleht zu Gott für diese Möglichkeit, dass er durch den Willen Gottes eben dorthin gelangt. In Vers 13 sehen wir dann, wie das verhindert wurde. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Also er hat es schon oft sich vorgenommen, aber es hat nicht geklappt. Es wurde verhindert und er betet weiter. Er betet weiter, dass Gott ihm diese Möglichkeit schenkt. Dann, wenn wir ziemlich zum Ende des Römerbriefes gehen, Römer 15. Ab Vers 18, da lesen wir, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, so dass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von mir verkündigt worden ist, sollen es sehen und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Hier sehen wir erstmal einen Grundsatz von Paulus. Er wollte das Evangelium dort verkündigen, wo es vorher noch nicht verkündigt war. Das war ein Grundprinzip. Und das hat er getan, nämlich in diesen Gegenden von Jerusalem bis nach Illyrien. Und weil er in diesem Dienst tätig war, sagt er dann in Vers 22, darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Hier sehen wir, Paulus hat Prioritäten gesetzt. Die Priorität war, das Evangelium dort zu verkündigen, wo es noch nicht verkündigt worden war. Das hat erste Priorität gehabt und deswegen hat er sich dadurch auch abhalten lassen, zu den Römern zu gehen, weil er gemerkt hat, hier hat er noch Raum, um das Wort zu verkündigen. Also 22, darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen. Denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und euch dorthin geleitet und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Was war die nächste Priorität? Nach Rom oder nach Spanien zu gehen? Was war wichtiger, dass er nach Spanien geht oder dass er nach Rom geht? Ganz klar Spanien, weil auch in Spanien das Evangelium noch nicht verkündigt worden ist. Und auf der Durchreise geht er nach Rom. Dort war das Evangelium schon verkündigt worden. Und deswegen ist Spanien wichtiger. Also er setzt Prioritäten, möchte das aber verbinden und möchte dann von ihnen dahin geleitet werden, nämlich nach Spanien. Es gibt es aber was noch Wichtigeres. Vers 25. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Also hier sehen wir diese Sammlung für die Armen in Jerusalem. Das hat jetzt erstmal erste Priorität gehabt, weil sie eben diese Not hatten. Möchte er erstmal dieses tun, ihnen diese Sammlung überbringen und dann die anderen Pläne weiterführen. Wir sehen also, die Planung, die wir tun und die wir tun sollen, beinhaltet auch, dass wir Prioritäten setzen. Dass wir sagen, das Wichtigste, das, was am meisten zu Gottes Ehre dient, ist dieses. Danach kommt jenes und danach kommt jenes. Und so dürfen wir das, was wir tun, auch vor dem Herrn bewegen und sind eben aufgefordert, auch nach dem zu forschen, dass wir das tun, dass wir ihm so dienen, dass letztendlich am meisten Ehre er bekommt. Und auch bei Paulus war das eben nicht ausgeschlossen, sondern wir sehen, er hat geplant und er hat darum gerungen, dass diese Dinge, die ihm so auf dem Herzen lagen, die ihm auch berechtigterweise auf dem Herzen lagen, dass der Herr das auch bewirkt und dass er es ermöglicht. Also zusammenfassend, wir sind aufgefordert zu prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir prüfen das ganz allgemein anhand des Wortes. Es ist uns im Wort Gottes geoffenbart, was ihm wohlgefällig ist. Und daran sollen wir uns halten, das sollen wir tun. Das heißt, wir können auch durchaus hergehen und überlegen, was offenbart uns das Wort eigentlich alles, was wir tun können. Weil es gibt viele Gläubige, die fragen sich ja, wie kann ich dem Herrn dienen? Und die sagen, ja, leider hat der Herr mir dieses und jenes noch gar nicht aufs Herz gelegt. Aber wenn wir einfach mal das Wort durchgehen und überlegen, was sagt uns das Wort eigentlich, was wir alles tun können, wie wir ihm dienen können, da sehen wir sicher viele Dinge, die wir tun können, sodass wir sehr beschäftigt sind im Dienst für den Herrn, ohne dass er uns da ins kalte Wasser reinschmeißen muss. Ja, es gibt tatsächlich diese Situation, wo man irgendwo drauf stößt und einfach merkt, da ist eine offene Tür, da soll man dem Herrn dienen. Aber manche Gläubige haben die Haltung, zu warten, bis solche Türen kommen und dann dem Herrn zu dienen. Und das hat eben zur Folge, dass der Dienst für den Herrn eben oft sehr gering ist und dass nicht viel für den Herrn getan wird. In vielen Bereichen müssen wir aber gar nicht warten, sondern wir müssen einfach nachschauen im Wort, ja, was gibt es Gutes zu tun, und wer Gutes zu tun weiß, es nicht tut, ist es Sünde. Und wir sollen darüber beten natürlich und durch die Hilfe und durch die Kraft des Herrn das umsetzen, wenn wir zum Schluss kommen, das dient wirklich Gottes Ehre. Wenn wir jetzt zum Beispiel zu Georg Müller gehen, Gott hat Georg Müller nicht offenbart in einer Vision oder so, gründe ein Waisenhaus, sondern Georg Müller hat wirklich überlegt, was dient zu Gottes Ehre? Wo wird der Glaube ganz besonders sichtbar für Gläubige und für Ungläubige, dass er sowohl ein Zeugnis für Gläubige als auch für Ungläubige sein kann? Und letztendlich ist er auf die Idee gekommen mit dem Waisenhaus, gut, weil er auch ein Waisenhaus kannte, nämlich von August Hermann Franke, hat er schon eine gewisse Inspiration, ist jetzt der weltlich gebrauchte Begriff, bekommen. Und hat dann aber wirklich überlegt, stimmt die Motivation? Ist seine Motivation die richtige? Und entspricht das wirklich Gottes Wort, sodass Gott dadurch Ehre gemacht wird? Und nachdem er das alles geprüft hat, nachdem er sein Herz geprüft hat und die Sache geprüft hat, ist er zum Schluss gekommen, dass es Gott wohlgefällig ist, das zu tun. Und hat dann so auch geschlossen, es ist auch Gottes Wille, das zu tun. Auf der einen Seite haben wir eben diese allgemeinen Dinge, dann haben wir auch konkrete Situationen, wo wir teilweise schnell Entscheidungen treffen müssen, wo wir auch für manche Entscheidungen mehr Zeit haben. Da sollen wir vom Herrn Weisheit erbitten, sodass wir immer mehr geübt sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen, sodass wir in Situationen, wo wir schnell eine Entscheidung treffen müssen, schnell fähig sind, biblische Prinzipien anzuwenden und die Entscheidung biblisch zu treffen, weil wir eben im Wort Gottes geschult sind und weil wir in Verbindung mit dem Herrn wandeln, weil wir den Herrn kennen und weil wir wissen, dass in dieser oder jener Situation es ihm wohlgefällig ist, so zu handeln. Weil wir eben seine Schafe sind, weil wir zu seiner Herde gehören und die Stimme des Hirten kennen. Es beinhaltet auch, dass wir die richtige Haltung haben, dass wir gewisse Dinge nachforschen, dass wir auch in gewissen Punkten uns beraten lassen, was andere dazu meinen, zu gewissen Entscheidungen, die schon weiter sind im Glauben und geübt im Wort Gottes. Und dass wir aber in allem wissen, Gott ist souverän und er hat letztendlich das, was wir entscheiden, souverän in der Hand. Es ist aber diese höchste Souveränität, die uns verborgen ist. Es gibt aber Ruhe und Frieden zu wissen, dass letztendlich wir ganz in Gottes Hand sind, dass die Haare auf unserem Haupt gezählt sind, dass wir zu unserem Leben keine Elle hinzufügen können. Wenn wir das im Glauben erfassen und darauf vertrauen, dann dürfen wir auch zur Ruhe kommen im Herrn und wirklich diesen Frieden haben, den er gibt, dass er seinen Frieden schenkt, wie er verheißen hat, und müssen nicht ständig in Angst leben oder in Furcht, die falschen Entscheidungen zu treffen, sondern wir dürfen wirklich ihm vertrauen, dass er das wirkt, was wohlgefällig ist vor ihm, dass er es schenkt in seiner Gnade und in seiner großen Barmherzigkeit. Unser Plan, der Plan Gottes ist schon gemacht, er ist fertig und wir wissen auch, wir sind so lange auf dieser Erde, wir sind so lange noch hier, wie Gott einen Plan für uns hat, wie Gott uns gebrauchen möchte. Und da dürfen wir einfach ihn loben und preisen und ihm alle Ehre geben für alles, was wir tun und was uns begegnet.